Super. Okay, danke. Danke, danke. Ja, sein Wirken ist offenbar. Wir haben das jetzt schon im Lobpreis erlebt, oder? Er ist hier mitten unter uns und er will dein Herz berühren. Er ist da, um unsere Herzen zu berühren, anrühren und unsere Gedanken anrühren, dass wir seine Gedanken denken können und dass wir sehen können, was er möchte. Und wie geht's euch? Halleluja. Halleluja. Ich bin froh, es geht uns immer besser. Weil unser Blick ist auf ihm gerichtet und so dürfen wir voller Hoffnung jeden Tag aufstehen. Jeden Tag dürfen wir uns freuen, weil dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Auch wenn es Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt, trotzdem dürfen wir erleben, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Meine Botschaft heute, es geht auch, wie wir schon gesungen haben, um unseren Hirten. Er ist unser Tröster. Und das wird heute so die Botschaft sein. Meine Botschaft, der Liebe Gottes Raum geben. Das wollen wir alle, oder? Ich denke mir oft, in letzter Zeit habe ich ihm echt viel Raum gegeben, weil ich ihn einfach total gebraucht habe. Und je mehr du weißt, dass du ihn brauchst, desto mehr Raum gibst du ihm, einfach von ihm lieben lassen, einfach in seine Nähe einzutreten. Und ich möchte anfangen mit einem Vers, was der Herr zu vielen gesagt hat, was wir immer wieder lesen dürfen, was er vielleicht auch zu dir gesagt hat, zu mir das in letzter Zeit sehr oft gesagt: Sei stark, sei mutig, ich bin bei dir. Ich baue die Gemeinde und die Gemeinde bist du, seid ihr und ich. Wir sind die Gemeinde. Und so sagt er: Seid stark und seid mutig. Ich bin ja mit euch. Ich bin mit euch, fürchtet euch nicht. Und er wusste ja, er hat das geschrieben. Warum hat er das geschrieben? Weil er wusste, dass wir durch herausfordernde Zeiten gehen würden, oder? Das hat er schon gewusst, sonst braucht er das gar nicht schreiben. Wie es auch zu vielen gesagt hat: Sei stark, sei mutig. Und so sagt er es auch zu dir und zu mir: Wir dürfen stark und mutig sein. Ist das jetzt schon ein gewaltiger Vers? Und wenn wir das allein das mitnehmen, dann könnten wir jetzt schon nach Hause gehen, aber es gibt da noch mehr. Seien wir uns ehrlich, jeder von uns erlebt diesen emotionalen, starken Druck, Herausforderungen, können wir es nennen. Wir alle erleben das, auch in der Gemeinde ist es zu erleben und das schmerzt einfach. Aber da gibt es einen Hirten, einen Tröster, wie wir gesungen haben. Und das erleben wir, oder? Das erleben wir, ob es jetzt in der Familie, bei dir zu Hause, ob es in der Gemeinde, ob es in deinem Berufsleben, egal wo, wenn es herausfordernde Zeiten gibt, dann erinnern wir uns immer mehr an den der Herr ist unser Hirte, er ist unser Tröster. Und er geht mit uns so durch. Und wir müssen wissen, Jesus war ohne Sünde. Er war ohne Sünde, aber was hat er auch diese emotionalen Herausforderungen erlebt? Gerade ein Beispiel, wo Lazarus gestorben ist. Wie gesagt hat, wo ist er? Und haben sie gesagt: Komm mit. Haben sie ihm das Grab gezeigt und er ist dort rein. Was hat Jesus gemacht? Das möchte ich euch lesen, weil es hat mir irgendwie in die Lutherbibel und da steht: Und Herr, komm und sieh es. Und Jesus gingen die Augen über. Die Augen über, das ist auch ein für Weinen, die Augen über. In der anderen Übersetzung steht: Und Jesus weinte. Er hat ihn ja dann auferweckt. Gell? Er hat das gewusst, aber warum hat er dann geweint? Weil er die alle gesehen hat, dass sie geweint haben. Weil er traurig war, dass sie so ein Leid mitmachen müssen. Und er hat einfach Mitgefühl gehabt. Einfach Mitgefühl. Und er hat mit dir Mitgefühl. Er weiß, wie es dir geht, er weiß, wie es mir geht. Und er leidet vielleicht genauso wie du. Er hat auch ein Mitgefühl mit dir. Und da bin ich einfach so dankbar, dass wir ihm da ganz nahe sein dürfen. Und da gibt es nur Beispiele. Ich möchte nur zwei Beispiele jetzt sagen, wo Jesus das auch so erlebt hat. In Matthäus 14, 16. Wo sie Johannes den Täufer enthauptet haben. Gell? Und er war sehr traurig, wo sie ihm das verkündet haben. Und was hat Jesus immer gemacht, wenn er traurig war, wenn er Kraft braucht hat? Was hat er gemacht? Lesen wir das. Als Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend. Er hat sie zurückgezogen, wie er es immer wieder gemacht hat. Er ist auf den Berg gegangen und hat gebetet. Er ist zum Vater gegangen. Er hat Hilfe gesucht. Und so, was machen wir? Was tue ich, wenn jemand durch meine Entscheidung leidet? Oder ich durch eine Entscheidung von jemand leide? Was machen wir? Was machen wir? Wo rennen wir hin? Was machen wir? Jesus ist unser Vorbild und er zieht los zum Vater, ganz nah zu ihm. Er will beten, er will Gemeinschaft, er will Beziehung mit ihm. Und es in der Welt gibt es ja so viele, ob es Alkohol, ob es Drogen ist, überall können sie sich hinflüchten, ob Sport oder sonst was ist. Sie flüchten sich dahin, aber wir wissen, nur bei Jesus bekommen wir diesen Trost. Er ist unser Hirte, er ist unser Tröster. Er möchte dein Tröster sein. Wie weit wir das zulassen, hängt von dir persönlich ab. Aber er möchte dein Tröster sein und es gibt nur einen einzigen Ort. Ob es auf dem Berg ist oder egal wo, das ist besetzt für dich. Besetzt für dich, weil da triffst du Gott. Da geht es nicht um ein schnelles Gebet. Jetzt schnell beten. Da geht es um Verweilen, bei ihm zu bleiben. Der Liebe Gottes Raum geben. Dass du da so aufdankst, weil du weißt, du bist geliebt. Egal, wo du gerade stehst, was du gerade durchmachst. Oder ob du einen Fehler gemacht hast. Du musst wissen, er sagt zu dir, du bist geliebt von mir. Wir sind geliebt von ihm. Und wir müssen diesen einzigen treffen, der unsere Wunden heilen kann, der meine Enttäuschung heilen kann, der meinen Zweifel heilen kann, der meine Krämpfe heilen kann, der meine Zweifel, Herr, bist du überhaupt noch da? Genau da begegnet er dir, da möchte er dir begegnen. Halleluja. Und wenn wir in diese Begegnung hineingehen, da bekommst du so viel Liebe, da bekommst du so viel Zuspruch, da bekommst du alles, was du gerade in dieser Situation, wo du gerade rein bist, brauchst. Jeder seiner Kinder, nicht nur wir als Gemeinde, sondern jeder seiner Kinder bekommt das und das positioniert dich in eine andere Sphäre einzutreten, Phase einzutreten, in eine andere hineinzugehen, weil das hört dann auf und du gehst dann in eine Phase hinein, wo du vielleicht schon das ganz anders siehst, wo Vergebung für dich oder Buße oder alles, was da dazugehört, wo du dich da dann viel, viel leichter tust. Wenn du in dieser Phase, in dieser Begegnung direkt mit Gott die befunden hast, dann schaffst du das. Weil er ist der Einzige. Natürlich gibt es Menschen, die sagen das so und so, aber er ist der Einzige, der dein Herz heilen kann. Das kann kein Mensch, das kann nur er ist der Einzige. Und so in Samuel, 1. Samuel 30 lesen wir, das ist ja der David. Wo der Sieg über die Amalekiter war und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Was hat David gemacht? Um diesen Satz geht es so eigentlich. David aber stärkte sich im Herrn, seinen Gott. Und das lesen wir ja immer wieder. Er hat sie immer wieder gestärkt in den Psalmen, immer wieder, wo man von David lesen darf. Er stärkte sich im Herrn, seinen Gott. Und Jesus ist auf den Berg gegangen, ist zum Vater gegangen, hat mit dem Vater geredet, wenn er sie gestärkt hat. Wenn er Probleme gehabt hat oder wenn er einfach nur jetzt mal raus musste, in die Ruhe des Vaters gehen, in seine Gegenwart gehen. Und es ist, was du da erlebst drinnen. Was du da drinnen erlebst und wie er auf den Berg heruntergekommen ist, was hat er da gemacht? Da hat er die im Petrus gesehen, wie er und die auf dem Schiff und der Sturm und das, das hat er im Natürlichen nicht sehen können, aber im Übernatürlichen. Und er hat das gesehen und er ist dann, Petrus, wir wissen alle, sie haben mal gerade letzten Sonntag gehört, da ist ein Boot heraus und wo er auf die Wellen geschaut hat und auf den Sturm, dann ist er untergegangen. Was hat Jesus gemacht? Es geht um das, was Jesus gemacht hat. Mitten in seiner Furcht hat er ihn gerettet. Er kommt immer, immer ist er bei dir. Immer, egal in was für Situation wir uns befinden, wir müssen wissen, er ist immer da. Er ist übernatürlich da. Er will dir übernatürlich sagen, ich bin mit dir. Und so wie wir, oder er hat dann auch die Kranken geheilt, die, was seine Kleider angerührt haben. Er hat einfach nur alle geheilt. Und so. Das war in dieser Zeit, wo er auf dem Berg um war, wo er dann runtergekommen ist, und wo er diese Wunder getan hat. Und wir müssen auch diese Zeiten nützen, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir, keine Ahnung, was du bist, ich bin enttäuscht oder, keine Ahnung. Aber da kommt, und du gehst dann zu ihm und da passiert was in dieser Zeit. Da passiert was, da zeigt er dir was. Weil er mit dir ist und er will dich da wiederherstellen. Er will dich zurüsten für was Neues. Und so wie Jesus runtergekommen ist, wie er Leute geheilt hat und was er alles gemacht hat. Aber zuerst müssen wir auf den Berg gehen, ganz nah zu ihm, ganz nah an sein Herz. Es geht darum, die Enttäuschung richtig zu nützen. Und das ist mir so gekommen dann, wo ich öfters gelesen habe, freut euch in den Herausforderungen. Freut euch. Wie kann ich mich da freuen in dieser Herausforderung? Aber der Herr sagt, freut euch. Und da kann ich dann diesen Zusammenhang sehen. Warum können wir uns freuen? Weil wenn wir zu ihm gehen, dann passiert was. Da passiert was. Da können wir die Enttäuschung zum Guten nützen. Weil du wirst du gefühlt, da spricht er zu dir. Durch diese Intimität ganz nah bei ihm. Was immer du da auch erlebst, wir erleben ja da was. Wir gehen ja nicht nur hin und Herr, segne mich, sondern wir wollen diese Intimität mit ihm dort erleben. Halleluja. Die Seele wird dich immer zum Kampf leiten. Immer zum Kampf. Und wer liebt es, wenn wir kämpfen, wenn wir selber kämpfen? Wer liebt es am meisten? Der Feind. Er liebt es, wenn du kämpfst und ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und das haben sie mir angetan und das haben sie gesagt. Und was da in der Schule war oder was, egal wo, was war. Aber bist du nur mit dem beschäftigt, was haben sie dir angetan? Und das will der Feind, weil das versperrt den Weg zu Gott. Da bist du nur mit dir beschäftigt. Aber der Herr Jesus, er will, dass wir zu ihm gehen können. Damit wir zu ihm gehen können. Nur bei ihm kriegst du die Heilung. Halleluja. Halleluja. Aber Gott sei Dank wissen wir, haben wir eh gesungen, da gibt es einen Hirten. Ganz persönlich für dich einen Hirten, der was erwartet auf dich. Der, was sich um dich kümmert, dieser Hirte. Und ich weiß, wir kennen den alle, aber wir möchten trotzdem lesen, diesen Psalm. Nimm ihn einfach so ganz für dich persönlich jetzt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er bereitet einen Tisch und ist schon dabei, einen Tisch zu bereiten für dich, für mich. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein, voll. Er schenkt voll ein. Gesundes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und diesen Psalm, da spricht er wirklich zu unseren Herzen. Er will dein Hirte sein. Wie weit lässt du es zu, dass er dein Hirte sein kann? Ich habe mich auch gefragt, wie weit lasse ich das zu? Wie weit will ich selber alles machen und tun und schauen und kämpfen? Ich erinnere mich jetzt gerade an eine Situation, was wir auch erlebt haben, mein Mann und ich oder auch die ganze Familie. Und da haben viele gesagt, wie ist es möglich, Frieden zu haben in dieser Situation, wo ihr gerade drinnen steckt? Wie ist es möglich, in diese Ruhe einzugehen, wo du gerade drinnen steckst? Aber wir müssen wissen, wenn wir das leben dürfen, mitten in der Situation Ruhe und Frieden zu haben, das ist ein gewaltiges Zeugnis für die Welt. Und das, ich weiß, von was ich rede, weil ich habe das erlebt, wo Freunde von uns auch gesagt haben, ja, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Normal müsste ich ja durchdrehen. Aber mit Gottes Hilfe ist ja alles möglich, oder? Alles ist möglich dem, der glaubt. Und mit seiner Hilfe ist alles möglich. Und wie weit wir uns auf diesen Hirten einlassen, da möchte ich 4 Punkte sagen. Erstens einmal, wenn wir uns auf diesen Hirten einlassen, da geht es um das, eine Proklamation ist es, wem vertraue ich, wenn ich mich vom Hirten einlasse? Wem vertraue ich? Wem vertraue ich? Um das geht es da. Weil in unserer Krise oder in meiner Krise oft ist es sehr schwer, am Tisch hinzusitzen, wo Jesus schon wartet, wo er schon einen reich gedeckten Tisch gehabt hat. Da willst du kämpfen, da willst du aufstehen, da willst du das, da willst du telefonieren, da willst du schreiben, da willst du das und das. Da bist du im Kampf. Aber wem vertraue ich? Wem vertraue ich? Wir möchten immer, also eben mir geht es jetzt so, am Anfang selbst eine Lösung finden. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann lauft man zum reich gedeckten Tisch, wo der Herr schon wartet. Furcht, wenn du Furcht und Panik hast, das lässt dich nicht hinsetzen. Aber wenn du Glaube hast, dann kannst du dich hinsetzen zum reich gedeckten Tisch. Er bereitet mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, wo die ganze Versorgung fließt, diese Versorgung, was du gerade brauchst, fließt da. Und du erlebst dort, der Herr kämpft da für dich. Du brauchst nicht mehr kämpfen. Der Herr kämpft für dich. Und deshalb, mitten im Chaos, sagt er, fürchte dich nicht, weil er will dir mitten im Chaos, will er dich finden, will, dass du ihn findest. Mitten in deinem Chaos. Dass du ihn findest, mittendrinnen. Mittendrinnen. Und da passiert dann Übernatürliches. Er möchte dein Versorger sein. Er möchte dein Tröster sein. Ich bin dein Schutz und sonst niemand. Glaube macht nicht blind. Glaube sieht Übernatürliches. Na, zum zweiten Punkt gehen wir, das haben wir eh schon kurz angeschnitten. Zweitens, der Feind liebt es, wenn wir Angst haben, wenn wir Furcht haben. Er liebt es sehr, weil der Feind will uns Angst zu essen geben. Jesus gibt uns ganz was anderes, ganz eine andere Nahrung. Auch durch Mangeldenken, wer bist du schon und siehst, wo ist dein Herr? Und mit so komischen Gedanken, wie er kommt. Aber wenn wir trotzdem uns zum Tisch sitzen, dann kommt diese übernatürliche Freude. Dann kommt dieser Frieden, da kommt seine Gegenwart, da erleben wir seine Gegenwart. Mitten in dieser Situation dürfen wir das erleben. Aber es ist ein Kampf. Also für mich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, für mich ist es immer ein Kampf. Immer, ich muss eine Lösung finden. Ich muss jetzt das tun oder Hans macht das jetzt, weil es wäre jetzt das zum Tun. Der Hans ist ja sehr gelassen und er sagt, er vertraut auf den Herrn, wenn der Herr spricht. Er vertraut doch voll den Herrn, dass er das macht zur richtigen Zeit. Dass er Herzen berührt, dass er muss gar nichts tun. Wir müssen gar nichts tun. Nur auf ihn vertrauen und ihm glauben. Halleluja. Halleluja. Aber jeder hat schon erlebt, also ich sehr stark, es kommt dann zu einem Punkt, wo der Herr sagt, der Geist Gottes spricht, setz dich hin an meinen Tisch. Komm, Helga, setz dich an meinen Tisch. Ich will dich ernähren. Und du kannst nur empfangen. Wir können dort nur empfangen. Und da ist eine besondere Kraft, wenn wir uns hinsetzen an seinen Tisch. Wenn du schon mal gesessen bist an seinen Tisch, dann weißt du es. Da ist eine besondere Kraft. Es ist oft so ein Spannungsfeld. Wir wissen, Gott ist gut. Aber mir geht es nicht gut. Beziehungsprobleme. Ich weiß, Gott ist gut, aber sie sind doch da. Und gerade in diesem Moment, wenn du solche Gedanken hast, möchte er dich ganz fest halten. Ganz fest möchte er dich halten. Und sagen, ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Na, der dritte Punkt. Mitten im Chaos seine Gegenwart suchen. Mitten im Chaos. Was macht das mit uns? Das schult unsere Seele. Das schult unsere Seele, wenn wir mitten im Chaos seine Gegenwart suchen. Das heißt, ich lasse mich nicht auf Furcht ein. Wie David sagt, sei still, meine Seele. Und vielleicht musst du das auch öfter sagen, oder ich muss das auch öfter sagen. Sei still, meine Seele. Sei still, meine Seele. Seele, das will ich jetzt nicht. In diesem Bewusstsein. Das will ich jetzt nicht. Weil wir haben Zugang zu einem Festmahl mit unseren Hirten. Vierter Punkt, es gibt einen Hirten, der sich um dich kümmert. Wir haben einen Hirten, der sich interessiert, für dich zu kämpfen. Er beschützt dich. Am Tisch sitzen mit unseren Hirten, ist ganz wichtig, weil wir können unser Leben nicht alleine bewältigen. Ohne diese Nähe, diese Intimität mit ihm, wird es nicht funktionieren. Wir brauchen Führung, wir brauchen Leitung in unserem Leben. Und er ist da für das. Der reich gedeckte Tisch, wo du dich hinsetzen kannst, wo du einfach sein kannst, wie du bist. Da kannst du hinsetzen. Da kannst du dich ausruhen. Einfach nur ausruhen. Einfach bei ihm sein. Wie David sagt, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Ich werde das, was du siehst, mit Öl salben. Ich werde dich salben. Er will dich salben, was du denkst und was du siehst. Aber da gibt es noch ganz was. Mein Becher fließt über. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Er schenkt uns voll ein. Der Becher fließt über. Amen. Er fließt über. Warum fließt er über? Hat sich jemand schon mal gefragt, warum er überfließt? Warum der Becher immer voll ist und immer überfließt? Der König möchte Zeit mit dir verbringen. Er genießt es, die Zeit mit dir verbringen. Wenn der Becher, wenn du bei jemand bist zu Hause und der Becher ist wird leer und jetzt kriegst du nichts mehr nach, dann ist Zeit zum Gehen, oder? Aber beim Herrn ist es ja ganz anders. Er fühlt immer noch, er will, dass du bleibst bei ihm. Dass du nicht nur auf einen kurzen Besuch kommst und dann ist es leer und jetzt könntest du gehen eigentlich, sondern der Becher fließt über. Er fließt über. Er schenkt mir voll ein und das ist dort einfach so gut. Er will einfach nur, dass das alles hineinfließen kann, diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit ihm, diese Freude, was er an dir hat. Du erlebst ja diese Freude, was er an dir hat. Er genießt es einfach, deine Nähe. Da fließt Liebe über. Da fließt Güte über. Da fließt Barmherzigkeit über. Alles in dich hinein. Ist das nicht schön? Der Becher fließt über. Egal, ob du einen Fehler gemacht hast. Egal, wo du gerade stehst. Ob du versagt hast. Er bereitet den Tisch für dich, weil seine Liebe fließt ja ständig. Die Furcht sagt, ich kann keinen Frieden haben, ich kann keinen Frieden haben. Hast du das schon erlebt? Wenn du in einer Situation bist, wo Furcht und Angst kommt, da kannst du keinen Frieden haben, solange du nicht durch bist. Ist normal, oder? Aber was sagt der Glaube? Glaube sagt, ich habe Erlaubnis, Frieden und Freude zu haben, selbst wenn ich mir noch unsicher bin. Das ist der Glaube. Versteht ihr, was ich meine? Und wir müssen wissen, wir sind kein Fehler mitten im Chaos. Wenn du in einem Chaos steckst, dann meint man oft, dann kommen so Gedanken, Gefühle, alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht, du bist mitten im Chaos, negative Gedanken brechen ein, aber du musst wissen, du bist auserwählt. Du bist auserwählt vom König der Könige. Ganz persönlich bist du auserwählt und du bist beschützt. Amen. Er nährt dich, auch wenn du verwundet bist. Du wirst seine Nahrung brauchen, wenn du verwundet bist. Ich erinnere mich gerade auch an eine Situation von uns und so, wo ich mir gedacht habe, na, wie schaffe ich das und so. Und irgendwie habe ich mir gedacht, die ganze Welt, ich bin umzingelt von Feinden und du kommst dir da so vor, dass es nur mehr Feinde gibt auf der ganzen Welt, sogar dein Mann und deine Kinder sind Feinde. Und und plötzlich kommt Jesus in deine Situation hinein. Plötzlich kommt Jesus in deine Situation hinein. Da verlierst du die Hoffnung nicht. Da gibt es immer Hoffnung. Wo Jesus auftaucht, egal was für Situation, da kommt Hoffnung. Da kommt Hoffnung hinein. Auch wenn dich niemand anruft, wenn nichts passiert, aber du weißt, Jesus ist da und er hilft dir. Normal würdest du ausflippen, aber du kannst ruhig bleiben, weil Jesus da ist. Er ist mittendrin in der Situation. Du weißt nicht, wie es ausgeht, aber trotzdem kannst du Frieden haben, weil er dein Hirte ist und dein Tröster. Egal, wie viel Mist du gebaut hast, er will, dass du dich am Tisch zu ihm setzt. Egal. Halleluja. Aber es braucht eine Entscheidung. Eine Entscheidung, ich will nicht länger in meinem Schmerz und in meiner Unreife gefangen bleiben. Eine Entscheidung. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich will nicht länger in meinem Schmerz sein. Aber das heißt jetzt nicht so, ja zack und weg damit, sondern da beginnt ein Prozess. Wenn du dir entscheidest, ich will da nicht mehr länger sein, da beginnt ein Prozess der Heilung, der Heiligung in eine geistliche Reife und in eine emotionale Gesundheit hinein. Wenn wir uns entscheiden, wir strecken uns aus, ich will nicht länger da drinnen verbleiben, weil das will der Feind. Der Herr ist gekommen, uns zu befreien, oder? Er ist gekommen, die frei zu machen. Und so können wir da herausgehen und einfach wissen, wenn wir in diesem Prozess sind, dann werden wir mehr aus der Liebe und in der Liebe mehr erfahren. Wie soll ich das jetzt sagen? Was habe ich da geschrieben? Da lernen wir mehr aus der Liebe und in der Liebe zu handeln. Da lernen wir mehr aus der Liebe von ihm, in der Liebe zu handeln. Ist das nicht ein toller Satz? Also ich finde ihn total cool und gut und super, super gut. Wenn du den Satz mitnimmst, da lernen wir mehr aus der Liebe, mehr aus der Liebe und in Liebe zu handeln. Und um das geht's. Und wir haben jetzt viel gehört von Neustart. Neustart, Neustart, Neustart. Ich habe viel gelesen, ich habe viel gebetet, ich habe viel gehört. Und wir sind ja dabei, einen Neustart zu starten oder sind schon mittendrin. Oder es ist so irgendwo, ihr wisst, was ich meine, oder? Ein Neustart. Für mich ist ein Neustart das Leben verlangsamen, um Gottes Liebe zu erfahren. Gut? Unser Leben neu ordnen, entschleunigen, damit Raum ist für eine tiefe, liebende Verbundenheit mit Jesus. Warum? Weil die größte Gabe, die wir anderen weitergeben können, weitergeben sollen, ist die Liebe Jesu, die in uns wohnt. Ich möchte euch jetzt noch zwei Anregungen mitgeben. Vielleicht nehmt ihr es echt mit. Ich habe das schon länger im Gedanken und mache das schon länger. Das ist auch ein Prozess, wo man den Herrn fragt und wie geht es und so. Wie stark spricht die Liebe Jesu aus dir? Wie stark spricht die Liebe Jesu aus dir? Und noch einen Punkt, wie viel Raum gebe ich Christus, in mir zu sein? Wie viel Raum gebe ich Christus, in mir zu sein? Ich möchte jetzt abschließen mit einem Vers, der was mich schon sehr bewegt hat die letzten Wochen, sagen wir so. Und das ist Kolosser 3, 12 bis 15. Und den möchten wir jetzt einfach nur lesen. Kolosser 3. Wir sind die Auserwählten Gottes. Auserwählt von König. Du bist auserwählt. Also 12 fangen wir an lesen. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Zieht euch an, anziehen. Da geht es ums Anziehen. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Aber über alles zieht die Liebe an, die da ist das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leib, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Was hast du da heute angezogen? Wo ich das gelesen habe, ich bin schon länger beschäftigt mit diesem Vers. Da habe ich mir auch echt gedacht, was habe ich angezogen? Habe ich Barmherzigkeit? Habe ich die vergessen? Habe ich die Güte vergessen? Habe ich vielleicht die Liebe nicht angezogen? Bekleidet euch, bekleidet euch. Erbarmen, mit Erbarmen bekleidet euch. Mit Güte, mit Frieden, mit Gottesfurcht. Es ist so wichtig, in dieser Gottesfurcht zu sein. Wir brauchen keine Menschenfurcht mehr. Der Herr will uns freimachen von Menschenfurcht. Wir brauchen mehr Gottesfurcht. Zieht sie an, die Liebe. Vergiss sie in der Früh nicht, wenn du aufstehst. Zieh bewusst an, was da steht. Bevor du das Haus verlässt, zieh die Barmherzigkeit an. Zieh die Güte an. Zieh den Frieden an. Warum denn? Warum sollen wir das? Warum müssen wir das? Warum sagt es der Herr so dringlich zu uns, zu seinen Kindern? Warum? Habe ich mich auch gefragt. Weil die Welt hat ein Recht zu sehen, wer dieser Jesus ist. Amen. Amen. Die Welt hat ein Recht zu sehen, wer dieser Jesus ist. Und deshalb sollen wir das anziehen, in der Früh schon. Wenn du aufstehst, denk dran, du sollst Güte, Barmherzigkeit, Gnade, Liebe anziehen, Gottesfurcht. Damit deine Nachbarn, damit deine Freunde, damit sie erkennen auf deinen Arbeitsplatz, wer dieser Jesus ist, von dem du sprichst. Halleluja, danke Jesus. Oh, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, Halleluja. Danke Jesus, dass du da bist, danke Heiliger Geist, dass du da bist. Du bekleidest uns. Hilf uns, der Welt zu zeigen, wer du bist, Jesus. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Danke Jesus, hilf uns in eine neue Dimension, in eine tiefere Dimension hineinzusteigen. Dass wir Durchbrüche erleben. Neue Salbung, neue Ebene der Gottesfurcht, dass wir da eintreten dürfen in eine neue Ebene. Und ich danke dir so sehr, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du uns da hilfst. Danke, Heiliger Geist, dass du unser Herz heute berührt hast. Das kannst nur du machen. Und deshalb lieben wir dich so sehr. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken, für deine Nachwirkungen. Danke. Halleluja. Amen. Amen.